Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast begrüßen. Wir wollen uns heute zu dritt zum Thema Paragraph 2a Notfallsanitätergesetz unterhalten. Und zu dritt heißt heute bei mir zu Gast Thomas Hochstein, erster Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart und dort im Schwerpunkt im Bereich Medizinstrafrecht tätig. Nebenbei, wenn auch nicht mehr aktiv, Rettungssanitäter. Und zum anderen Markus Eitzer, Stadtrechtsrat bei der Stadt Mannheim und dort rund um die Themen Rettungsdienst unterwegs, aber auch noch in der Leitung der integrierten Leitstelle Mannheim tätig. Und als rettungsdienstliche Qualifikation bringt Markus den Notfallsanitäter mit. Und vor dem Hintergrund, denke ich, haben wir heute tatsächlich mal eine schöne Runde zusammen und können einfach auch mal so diese juristischen Themen, die mit Paragraph 2a Notfallsanitätergesetz einhergehen, versuchen aufzuarbeiten mit dem entsprechenden rettungsdienstlichen Background. Ja, 2a Notfallsanitätergesetz, eine Norm, die jetzt für viel Gesprächsstoff gesorgt hat, der man ja zuschreibt, dass sie mehr Rechtssicherheit für die Notfallsanitäter bringt, aber auch eine Norm, die im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens doch noch gravierenden Änderungen unterworfen war. Zuletzt hat der Gesundheitsausschuss noch den Rotstift angesetzt und Paragraph 2a nun in die Fassung gebracht, in der wir ihn heute sehen. Und zwar war das Ganze letzten Endes ein Anstoß, der über das Gesetz zur Reform der technischen Assistenzberufe in der Medizin und zur Änderung weiterer Gesetze, das sogenannte MTA-Reformgesetz, in das Notfallsanitätergesetz aufgenommen wurde. Also das MTA-Reformgesetz war letztlich als Artikelgesetz, so nennt man das, wenn eben mehrere Artikel dann einzelne Gesetze ändern, hier die maßgebliche Vorschrift, die dafür gesorgt hat, dass nun dieser 2a im Notfallsanitätergesetz drin ist. Und den ersten Blick, die erste Analyse würde ich mal ganz gerne darauf werfen, wie das denn eigentlich mit der Gesetzgebungskompetenz hier gelaufen ist. Eigentlich ist ja für die Berufsausübung der medizinischen Berufe nicht der Bund zuständig, sondern die Bundesländer sind dafür zuständig. Wie ist es jetzt hier gekommen, dass der Bund hier eingreifen konnte? Thomas, das geht jetzt im Prinzip direkt in deine Richtung. Wir haben jetzt hier ja, so steht es auch in den Gesetzgebungsmaterialien drin, eine Norm, die eigentlich ja Strafrecht ist, also ganz genau genommen Nebenstrafrecht. Vielleicht erzählst du mal kurz zwei Sätze, wie wir diese Norm überhaupt einordnen müssen.
Ja, die betreffende Norm findet sich im Heilpraktikergesetz, das ursprünglich noch aus der Zeit des Dritten Reiches stammt und in der Bundesrepublik im Prinzip eine Doppelfunktion hat. Zum einen beschränkt es die Ausübung der Heilkunde in erster Linie auf Ärzte und eben auch auf Heilpraktiker. Und es regelt das Berufsbild des Heilpraktikers, aber im Wesentlichen nur dessen Existenz. Und das Heilpraktikergesetz behält eben die berufliche Ausübung der Heilkunde in erster Linie Ärzten und Heilpraktikern vor. Das entspricht natürlich schon nicht mehr ganz so der heutigen Praxis der sehr ausdifferenzierten Gesundheitsberufe. Der Gesetzgeber möchte aber in der Regel vorverfassungsrechtliches Recht, wenn er es vermeiden kann, nicht ändern. Deswegen findet sich da so ein bisschen so ein Flickenwerk von Teilausübungserlaubnissen der Heilkunde oder eben jetzt auch einer vollständigen Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde in den jeweiligen Fachgesetzen oder auch Berufsgesetzen. Und der Bund hat die Kompetenz zur Regelung der Ausübung der Heilkunde. Deswegen konnte er dann eben auch eine entsprechende Erlaubnis ins Notfallsanitätergesetz aufnehmen, was ja an sich ein Berufsausbildungsgesetz ist.
Ja, aber nur um es nochmal richtig zu verstehen, also wir haben jetzt ja hier letztlich eine Norm, die beschreibt, unter welchen Voraussetzungen etwas nicht verboten ist, was ja schon ein bisschen komisch ist, weil normalerweise wird ja irgendwo reingeschrieben, was verboten ist und nicht erst es ist verboten und dann unter bestimmten Voraussetzungen ist es nicht verboten. Aber so ist es hier tatsächlich ja konstruiert worden.
Ja, im Prinzip schon. Also das Heilpraktikergesetz verleiht Ärzten und Heilpraktikern die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde und das Notfallsanitätergesetz schafft diese Erlaubnis unter bestimmten Voraussetzungen dann eben für die Notfallsanitäter.
Jetzt ist ja immer wieder auch mal zu hören gewesen, diese Vorschrift hier, die heilt jetzt irgendwie mögliche Verstöße gegen das Heilpraktikergesetz. Aber das ist dann tatsächlich ja nicht der richtige Begriff. Also es geht jetzt hier nicht um Heilung, sondern es geht darum, dass sich ja jetzt in bestimmten Situationen Notfallsanitäter eben nicht mehr auf den rechtfertigenden Notstand berufen, sondern dass es für die dann jetzt eine Spezialvorschrift gibt, unter der sie dann eben ohnehin gar nicht strafbar sind. Also der Tatbestand der Norm, hier in dem Fall also der Verstoß 1.5 Heilpraktikergesetz, gar nicht erfüllt ist und damit letzten Endes auch jetzt strafrechtlich gesehen, wenn ich das richtig verstehe, eben dieser Rettungsanker Paragraph 34 gar nicht mehr vonnöten ist.
Ja, genau so ist es. Das Heilpraktikergesetz bedroht es mit Strafe, die Heilkunde ohne Erlaubnis auszuüben. Und eine solche Erlaubnis ist jetzt eben der Paragraph 2a Notfallsanitätergesetz.
Wir werden uns ja gleich noch ein bisschen detaillierter mit den einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen, also den einzelnen Voraussetzungen, unter denen ich mich dann nicht strafbar mache, befassen. Aber die Frage, die jetzt noch irgendwie im Raum steht, ist, kann ich denn trotzdem noch irgendwie in den rechtfertigenden Notstand reinkommen? Also jetzt nehmen wir mal an, ich erfülle jetzt den Tatbestand 1.5 Heilpraktikergesetz. Ich gehe da also her, übe die Heilkunde aus, mache irgendeine invasive Maßnahme und es liegt irgendeine der Voraussetzungen in 2a Notfallsanitätergesetz nicht vor. Dann hätte ich mich ja erstmal also auf Tatbestandsebene strafbar gemacht und bräuchte jetzt ja wieder einen Rechtfertigungsgrund. Kann ich dann noch auf 34 StGB gehen oder ist mir der dann quasi weggenommen? Also gilt der dann nicht mehr für mich?
Die Möglichkeit, sich auf einen Rechtfertigungsgrund wie den Paragraphen 34 Strafgesetzbuch zu berufen, die gibt es immer. Und der Gesundheitsausschuss hat den Paragraphen 34 auch im Prinzip so als Auffangtatbestand aufgefasst, gemäß der Begründung. Die Frage ist bloß, wo da noch praktisch ein Raum bleibt. Das müsste ja eine Vorgehensweise sein, die die Erlaubnis aus dem Paragraphen 2a Notfallsanitätergesetz überschreitet, aber andererseits die Voraussetzung des rechtfertigenden Notstands noch erfüllt. Und wenn man sich den 2a anguckt, wenn keine Lebensgefahr, keine lebensgefährdenden Folgeschäden drohen, dann wird es wohl auch keine Notstandssituation sein. Denkbar wäre allenfalls, dass es in einer besonderen Notsituation zur Anwendung von Maßnahmen kommt, die nicht erlernt wurden oder nicht beherrscht wurden. Da muss man dann natürlich prüfen, ob das ein geeignetes Mittel war, die Gefahr abzuwehren. Und dann bliebe als dritte theoretische Konstellation die weitere Ausübung der Heilkunde, obwohl schon ein Arzt die Behandlung übernommen hat. Wenn man also quasi neben dem Arzt herarbeiten würde und heilkundliche Maßnahmen ausführt, die er nicht delegiert hat. Auch da käme theoretisch dann eine Rechtfertigung aus Paragraph 34 Strafgesetzbuch in Frage. Um es zusammenzufassen, rechtlich bleibt der Paragraph 34 anwendbar. Man tut sich bloß ein bisschen schwer, praktische Konstellationen zu finden, in denen das noch der Fall sein kann.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, reden wir ja dann, wenn überhaupt, nur über irgendwelche Ultima Ratio-Maßnahmen, wo ich dann am Ende sage, eigentlich beherrsche ich es nicht, aber wenn ich es jetzt nicht mache, dann stirbt der Patient. Und das
Genau.
ist dann zwar nicht von 2a erfasst, aber dann wäre ich in 34 drin. Also
Das wäre die einzige denkbare Situation, wo das vielleicht mal praxisrelevant wird.
okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal direkt die Tatbestandsvoraussetzungen dieser Norm an oder wenn man es eben zusammenliest mit 1.5, welche Voraussetzungen denn nun erfüllt sein müssen, dass ich mich nicht strafbar mache. Da fängt es nun mal an mit bis zum Eintreffen der Notärztin oder des Notarztes als erste Variante. Das setzt ja eigentlich schon voraus, dass da ein Notarzt gerufen wurde. Ja, sonst stellt sich die Frage des Eintreffens ja eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt kommt der nächste Teil oder bis zum Beginn einer weiteren ärztlichen. Der Gesetzgeber meint dann, glaube ich, klarstellen zu müssen, dass das auch eine teleärztliche Versorgung sein kann. Also bis zu Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung dürfen Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter heilkundliche Maßnahmen ausüben. Machen wir es mal ganz kurz. Bleiben wir mal bei diesem ersten Teil, weil ich finde, da sind ja schon so ein paar spannende Fragen drin. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt. Also wenn ich sage, bis zum Eintreffen des Notarztes, dann setzt es ja denklogisch voraus, dass er mal gerufen wurde. Sonst stellt sich das Thema, ob er jetzt eintrifft oder nicht, irgendwie ja nicht. Also da mal Haken dran, Notarztruf, das haben wir damals auch bei der Notkompetenz gehabt, aber spannender ist ja jetzt der zweite Teil oder bis zum Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung. Meint das denn jetzt aus eurer Sicht, ich will euch gerade jetzt da tatsächlich beide mal ansprechen, meint das denn aus eurer Sicht, dass ich also eine Situation mir vorstellen kann, in dem es gar nicht zu einem Notarztruf kommt, sondern ich den Patienten einlade und ins Krankenhaus bringe? Das wäre ja dann der Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung. Ist das so zu verstehen oder meint ihr, man muss da vielleicht sagen, nee, also vorgehen tut immer erstmal der Notarztruf? Markus, was meinst du?
Naja, wenn man sich die Gesetzesbegründung nochmal heranzieht, dann liest man dort tatsächlich abweichend vom Gesetzeswortlaut oder einer anderen ärztlichen Versorgung. Bei dem Wort bei einer weiteren ärztlichen Versorgung würde man ja voraussetzen wollen, dass da möglicherweise schon eine ärztliche Versorgung stattgefunden hat und es dann zu einer weiteren ärztlichen Versorgung kommt. Ja, das heißt, hier wäre der Fall, würde ich jetzt konstruieren. Ich habe einen Hausarzt, der einen Patient in die Klinik einweist, zum Beispiel mit einem akuten Koronarsyndrom, einen Rettungswagen bestellt. Wir haben eine ärztliche Versorgung vor Ort und der Notfallsanitäter als Transportführer wird von dem Hausarzt beauftragt, den Patienten während des Transportes weiter zu versorgen und einer weiteren ärztlichen Behandlung zuzuführen. Das könnte man unter diesem Weiteren sicherlich sehen. Zieht man die Gesetzesbegründung dazu heran, einer anderen ärztlichen Versorgung, dann würde ich doch tatsächlich sagen, geht man davon aus, der Rettungswagen mit Notfallsanitäter besetzt, trifft an der Einsatzstelle ein, versorgt den Patienten und führt ihn dann, so wie von dir, lieber Andreas, beschrieben, der ärztlichen Versorgung zu. Sei es der notärztlichen Versorgung, in denen der Notarzt an die Einsatzstelle kommt, oder eben der klinischen Versorgung, in denen der Patient dann auch durch den Rettungswagen in die Klinik transportiert wird.
Thomas, also den Fall, den Markus jetzt ja geschildert hat, das wäre ja dann vielleicht doch sogar schon eine Delegation, wenn der Arzt sagt, fahr mal in die Klinik. Ist es dann noch eigenverantwortlich? Das wäre das Erste, was mich von dir interessieren würde. Das Zweite ist, ist es denn denkbar, dass wenn die Voraussetzungen der Nummer 1, der Nummer 2, also Maßnahmen, die erforderlich sind, um Lebensgefahr oder wesentliche Folgeschäden abzuwenden, dass das noch lege artis ist, wenn hier kein Arzt, kein Notarzt hinzugerufen wird. Also ich versuche immer noch mir irgendwie vorzustellen, was sich der Gesetzgeber denn unter diesem zweiten Kriterium denn tatsächlich vorgestellt hat.
Also zu deiner ersten Frage, eine Delegation wird dann vorliegen, wenn tatsächlich was delegiert worden ist. Also wenn im Prinzip ein Arzt vor Ort ist, der den Patienten an das Rettungsfachpersonal, an die Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter übergibt und dann auch weitere Maßnahmen anordnet, also beispielsweise sagt, fahrt ihn mal in die Klinik, legt ihm Zugang, lasst da mal dies und das reinlaufen, verabreicht ihm dieses oder jedes Arzneimittel, möglicherweise unter diesen und jenen Umständen, das wäre delegiert. Wenn er nur sagt, jetzt nehmt den Patienten mal mit und fahrt ihn in die Klinik, dann ist damit ja keine weitere Delegation von Maßnahmen verbunden. Zum anderen Punkt, ich würde das Gesetz tatsächlich so verstehen, dass es keinen verpflichtenden Notarztruf mehr durch den Notfallsanitäter vorsieht. Für die Leitstelle wird weiterhin ein vorhandener Notarztindikationskatalog oder entsprechende Vorgaben relevant sein, aber so wie ich den Regelungen in Paragraph 2a Notfallsanitätergesetz verstehe, muss der Notfallsanitäter nicht zwingend einen Notarzt nachfordern, wenn das eben aus medizinischer Sicht nicht erforderlich ist. Wenn das eine Maßnahme ist, die der Notfallsanitäter selbst beherrschen kann und wo dann möglicherweise nach der Maßnahme auch keine weitere ärztliche Intervention erforderlich ist, dann genügt es, wenn er den Patienten einer ärztlichen Versorgung zuführt. Also ihn beispielsweise an einen Arzt vor Ort übergibt, beispielsweise an den Hausarzt, an den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder eben den Patienten auch ohne Arzt in die Klinik transportiert.
Wenn ich
Praxisbeispiel könnte ich mir beispielsweise vorstellen, eine isolierte Hypoglykämie, also eine Unterzuckerung, die wird diagnostisch festgestellt, dann wird Glukose verabreicht. Das ist sicherlich eine Maßnahme, die unter den Bereich zur Abwehr der entsprechenden Gefahrensituation, also zur Abwehr wesentlicher Folgeschäden erfasst ist. Und wenn der Patient dann aufklärt, und der Blutzucker dann bei einer erneuten Messung im Normbereich ist, dann muss er sicherlich nochmal ärztlich gesehen werden. Dann wird man ihn transportieren müssen oder dafür sorgen, dass zeitnah ein Arzt dahin kommt. Es ist aber sicherlich nicht erforderlich, da jetzt noch einen Notarzt nachzufordern oder ihn arztbegleitet zu transportieren.
Wenn wir uns jetzt das ja nochmal versuchen, ein bisschen zu verbildlichen, dann haben wir quasi erstmal ein Zeitfenster, das der Gesetzgeber definiert. Innerhalb diesem Zeitfenster kann der Notfallsanitäter also zunächst mal eigenverantwortlich heilkundliche Maßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen durchführen. Also es ist erst ja mal eine zeitliche Komponente. Die zeitliche Komponente lässt sich beschreiben, wenn ich das zusammenfasse, als bis der Notarzt da ist, in dem Zeitfenster darf er, oder aber bis eine weitere ärztliche Versorgung beginnt. Und was das dann ist, ist erstmal offen. Das kann der Hausarzt sein, der plötzlich kommt. Also mit weiteren ist vermutlich jetzt nicht gemeint, dass quasi Arzt und dann der nächste Arzt, sondern dass es eben dann die erste ärztliche Behandlung auch sein kann. Also letztlich ist es egal, ob es jetzt ein Notarzt oder irgendein anderer Arzt ist. Und in diesem Zeitfenster ist der Notfallsanitäter tatsächlich dann, wenn ich das zusammenfasse, auch entsprechend, wenn die Voraussetzungen, die wir gleich noch besprechen werden, befugt, das zu tun. Und das hat erstmal gar nichts mit der Frage zu tun, muss er den Notarzt rufen oder nicht, sondern es ist einfach nur eine Definition eines Zeitfensters.
Genau. Und ich denke, aus der weiteren ärztlichen Behandlung kann man auch rauslesen, dass der Gesetzgeber es für zwingend hält, dass der Patient nach den Maßnahmen durch den Notfallsanitäter oder die Notfallsanitäterin tatsächlich noch in eine ärztliche Behandlung kommt. Dass also eine ärztliche Behandlung diesen Maßnahmen nachfolgt, sodass ich Probleme damit hätte, dass tatsächlich der Notfallsanitäter solche Maßnahmen beim Patienten durchführt und sagt, der ist jetzt stabil, der braucht überhaupt gar keinen Arzt mehr und ihn dann zu Hause lässt und wieder fährt. Also da würde ich tatsächlich die weitere ärztliche Behandlung sehen, dass vorgesehen ist, dass tatsächlich eine solche weitergehende ärztliche Behandlung noch stattfindet.
Thomas, Entschuldigung, gestatte mir mal eine Frage. Ich nehme jetzt genau den von dir skizzierten Fall. Ja, der Notfallsanitäter behandelt den Patienten mit der Hypoglykämie. Ja, Notarzt ist aktuell nicht alarmiert. Der Patient klärt auf und der Notfallsanitäter erläutert dem Patienten, ich möchte Sie gerne einer weiteren ärztlichen Behandlung zuführen. Der Patient verweigert dies aber.
Ja, dann ist es so.
Also ich glaube, die Markus-Frage bezog sich jetzt dann darauf, dann liegt es in der Hand des Patienten, ob ich mich jetzt gerade strafbar gemacht habe?
Nein, also die Ausübungskompetenz, die Heilkundekompetenz des Notfallsanitäters endet mit einer weiteren ärztlichen Behandlung. Das setzt aber natürlich auch immer voraus, dass der Patient so eine weitere ärztliche Behandlung will. Ich hätte ein bisschen Zweifel, ob der Notfallsanitäter von sich aus sagen kann, passen Sie auf, Sie sind jetzt wieder paletti, das hat sich alles für Sie erledigt, Sie brauchen jetzt keinen Arzt mehr. Aber wenn natürlich der Patient eine weitere ärztliche Versorgung ablehnt, dann ändert das nichts an der Zulässigkeit der Maßnahmen.
Das würde ja dann auch in das Bild passen, das ich ja vorhin versucht habe zu beschreiben, dass es einfach nur eine zeitliche Komponente ist. Ob es tatsächlich zu dieser weiteren Versorgung kommt, das spielt erstmal keine Rolle, weil der Zeitpunkt, in dem diese Maßnahme dann ausgeübt wurde, ist eben in diesem Zeitfenster.
Ja.
Okay.
Die Frage, die sich ja daran auch anschließt, wäre ja, was muss der Notfallsanitäter denn tun, um eine weitere ärztliche Behandlung zu generieren? Genügt es denn nicht, im eben skizzierten Fall vielleicht auch zu sagen, naja, Sie sind jetzt wieder fit, aktuell müssen Sie nicht ins Krankenhaus, aber suchen Sie doch bitte Ihren Hausarzt auf.
Naja, also wenn wir das jetzt so verstehen, wie wir es gerade gesagt haben, dann kommt es darauf letztlich gar nicht an. Also die Frage, inwieweit jetzt der Notfallsanitäter jetzt jemanden daheim lässt, also wir müssen uns immer überlegen, wir reden ja davon, dass er eine invasive Maßnahme hat. Also ohne die macht der ganze Fall ja keinen Sinn. Also wenn ein Patient schon von vornherein sagt, ich lasse mich nicht behandeln, stellt sich das ganze Thema ja nicht. Sondern die Situation ist ja die, er hat jetzt eine invasive Maßnahme eigenverantwortlich durchgeführt. Und jetzt kommt eben der Patient und spielt nicht mit, sage ich mal so. Ja. Und dann spielt es aber auch für den Notfallsanitäter keine Rolle, weil er sich ja tatsächlich in dem Zeitfenster bewegt hat. Und wenn es jetzt zu einer Transportverweigerung kommt, ist das erstmal, glaube ich, nicht das große Thema. Die spannende Frage ist sicherlich, wenn der Notfallsanitäter jetzt tatsächlich so eine heilkundliche Maßnahme ausüben würde und dem Patienten sagen würde, du bleibst daheim, dann hätten wir wahrscheinlich ohnehin auf anderen an anderen Tatbestandsvoraussetzungen ein Problem. Sodass ich jetzt ganz gerne mal zum nächsten Punkt kommen würde. Über heilkundliche Maßnahmen, da müssen wir, glaube ich, nicht reden. Und das hier klarstellend von invasiver Art geredet ist, das entspricht ja letztlich auch der Rechtsprechung der Strafgerichte über viele, viele Jahre schon, dass eben nicht jede heilkundliche Maßnahme den Tatbestand des 1.5 erfüllt, sondern eben nur solche, die sowohl die herrschende Meinung, ärztliche Fachkenntnisse voraussetzen, also auch invasiver Natur sind. Deswegen, da würde ich jetzt mal, wenn jetzt von eurer Seite aus da keine Intervention kommen würde, würde ich sagen, machen wir mal einen Haken dran. Da denke ich, wissen wir alle, wovon wir reden. Und dann kommt eben dieses Merkmal eigenverantwortlich. Also wir haben vorhin schon mal kurz über Delegation geredet. Normalerweise ist das ja ein Weg, wie ich aus dem Straftatbestand 1.5 Heilpraktikergesetz rauskomme, indem ich eben eine Maßnahme delegiert bekomme. Also der nicht dagegen verstößt, der Arzt oder der Heilpraktiker, delegiert mir eine Maßnahme. Und das war ja bisher auch schon ständige Rechtsprechung, dass das kein Problem ist. Also wir reden jetzt hier tatsächlich von den Fällen, die dann auch unter 1.5 Heilpraktikergesetz ein Problem gewesen wären. Und jetzt kommt unsere ersten Voraussetzungen mal weg von diesem Zeitfenster. Das dürfen Sie dann, also Sie dürfen dann eine solche invasive Maßnahme durchführen, wenn Sie diese Maßnahme in Ihrer Ausbildung erlernt haben und beherrschen. Das sind ja schon zwei Komponenten. Markus, da du ja auch noch ja, entsprechend auch Lehrrettungsassistent, zumindest Lehrrettungsassistent warst und noch immer bist, wäre das jetzt ja was direkt, wo ich dich mal fragen würde, ja, wie kriege ich denn raus, was ein Notfallsanitäter in seiner Ausbildung für invasive Maßnahmen erlernt?
Ja, als allererstes würde ich mal in der Ausbildungszielbeschreibung gucken, was gehört denn überhaupt zum Ausbildungsziel, und hiervon zurückgehen in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Gucken, was ist dort denn konkret beschrieben. Ja, am Ende des Tages wird man aber tatsächlich sagen müssen, man muss sich neben der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sicherlich die konkrete Ausbildung des Notfallsanitäters angucken und dann tatsächlich sich wohl auch mit den Unterlagen der jeweiligen Ausbildungsstelle beschäftigen und dort hinterfragen anhand von Stundenplänen, Ausbildungskurricula etc., was ist denn konkret erlernt worden. Und auch da als kleinen Vorgriff für die Frage des Beherrschens, in welcher Ausbildungstiefe ist das denn überhaupt vermittelt worden? Ja, also habe ich den, nehmen wir beispielsweise mal eine Thoraxpunktion, habe ich das den Schülern gezeigt, habe ich aktiv üben lassen, zum Beispiel an Tierknochen bzw. an entsprechenden Übungsobjekten, oder war das tatsächlich so, dass es auch im Rahmen einer klinischen Ausbildung tatsächlich am Menschen geschult wurde unter Aufsicht von den Leuten, die das auch regelhaft in der normalen, regulärmedizinischen Behandlung ausüben?
Aber Thomas, also wenn es so ist, dass es da jetzt nicht bei dem in der Ausbildung erlernt auf, sagen wir mal, rein abstrakte Betrachtungen ankommt, also was haben die denn formal da in ihrem Curriculum? Das würde ja für dich als Staatsanwalt bedeuten, viel Spaß bei der Ermittlung, ja, wenn du dann da jemand hast, der sein Notfallsanitäter-Examen irgendwie vor 20 Jahren gemacht hat, ja, dann müsstest du ja im Zweifel ermitteln, was haben die da damals dem beigebracht? Ja. Ist das praktikabel? Also mein, zivilrechtlich sieht man das ja tatsächlich im Kontext von 831 BGB sehr formal, indem man sagt, da kommt es auf die formale Qualifikation an. Und da gucken wir halt in unserem Fall in die Notsan Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Punkt. Oder ist es tatsächlich, so wie Markus sagt, im Strafrecht dann so, dass man sagen muss, nee, das interessiert uns dann schon im Detail, wie es in diesem konkreten Lehrgang bei diesem konkreten Notfallsanitäter war?
Ja, also ich denke, das wird man auch tatsächlich auf den konkreten Notfallsanitäter oder die konkrete Notfallsanitäterin abstellen müssen, ob das in der Ausbildung erlernt wurde und ob es dann tatsächlich auch beherrscht wird. Also ob es Gegenstand der Ausbildung war und ob die Ausbildung dazu geführt hat, dass, wie es so schön auch in der Gesetzesbegründung umschrieben ist, dass auf Basis sicheren theoretischen Wissens die Maßnahme praktisch sicher angewendet werden kann. Ich denke, man wird da bei dem Begriff der Ausbildung weiter verstehen müssen, sodass er auch die Aus- und Fortbildung umfasst. Denn es kann ja sicherlich nicht Sinn der Regelung sein, dass jemand, der jetzt seinen Notfallsanitäter macht, dann in 20 Jahren immer noch nur die Maßnahmen durchführen darf, die Gegenstand des heutigen Lehrgangs waren. Es muss sicherlich möglich sein, dem medizinischen Fortschritt zu folgen und auch Maßnahmen zu erfassen, die dann in entsprechenden Fortbildungen erlernt wurden. Vorausgesetzt eben, dass sie entsprechend beherrscht worden sind. Wobei ich, um das direkt mal nachzuschieben, davon ausgehen würde, nicht unbedingt, dass sich das mit dem Beherrschen mit dem Bestehen der Prüfung bewiesen ist, aber letztlich wird sich die Frage nur stellen, wenn die Maßnahme schiefgegangen ist. Jemand, der eine Maßnahme erfolgreich durchführt, da wird man sicherlich davon ausgehen können, dass er diese Maßnahme auch beherrscht, auch wenn es vielleicht letztlich nur Glück war. Die Frage wird sich also vor allem dann stellen, wenn die Maßnahme aus irgendeinem Grund nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat oder gar zu einer Schädigung geführt hat und sich dann die Frage stellt, wurde sie denn entsprechend überhaupt beherrscht?
Wenn wir uns jetzt, sagen wir mal, die Anlage 1 zur Notfallsanitäter Ausbildungsprüfungsverordnung angucken, da steht dann zum Beispiel drin, Notfallsanitäter sollen bei der medizinischen Diagnostiktherapie mitwirken, lebenserhaltende Maßnahmen, Maßnahmen zur Abwendung schwerer gesundheitlicher Schäden bis zum Eintreffen der Notärztin, des Notarztes oder bis zum Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung durchführen. Da wird das ja noch im Rahmen einer Mitwirkung gesehen, also gar nicht eigenverantwortlich. Und dann haben wir da den Unterpunkt I, Maßnahmen der erweiterten notärztlichen Therapie, die zur Lebenserhaltung oder zur Abwendung schwerer gesundheitlicher Schäden im Einsatzkontext bis zum Eintreffen Notarzt oder dem Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung erforderlich sind, eigenständig durchzuführen. Da kommt dann das eigenständig und dabei die rechtlich relevanten Aspekte zu berücksichtigen. Das ist ja schon sehr, sehr abstrakt. Also dann stellt sich mir so ein bisschen schon die Frage, dann kommst du ja eigentlich, oder vielleicht auch das ja nochmal ein Punkt, den man ja dich als Staatsanwalt fragen kann, wer muss denn das jetzt beweisen im Zweifel? Musst du als Staatsanwalt jemanden beweisen, dass diese Voraussetzung nicht vorlag? Oder muss der Notfallsanitäter den Nachweis führen, der sich dann darauf beruft, dass diese Tatbestandsvoraussetzung vorlag, dass er sich nicht strafbar gemacht hat? Und das ist ja schon eine spannende Frage.
Die Beweislast liegt im Strafprozess immer grundsätzlich bei der Staatsanwaltschaft. Aber hier ist es natürlich so, das ist eine Erlaubnisnorm, von der Gebrauch gemacht werden soll. Und letztendlich wird der Arzt oder Heilpraktiker im Zweifelsfall beweisen müssen, dass er Arzt oder Heilpraktiker ist. Das kann man ja letztlich ohne seine Mitwirkung gerade beim Heilpraktiker auch gar nicht feststellen. Und im Zweifelsfall wird es auch im Interesse des Notfallsanitäters sein, dass er dann nachweisen kann, dass er diese Maßnahmen in der Aus- oder Fortbildung erlernt hat und auch beherrscht. Wenn sich das nicht feststellen lässt, dann wird das zu der Erkenntnis führen, dass man jedenfalls nicht feststellen kann, dass er sie beherrscht. Und dann fehlt es an dieser Voraussetzung für die Erlaubnisnorm.
Ja, aber jetzt nochmal zurück zum Tatbestand. Das ist ja kumulativ. Ne? Es muss eine Maßnahme sein, die ich in meiner Ausbildung erlernt habe und ich muss sie beherrschen. Eine Maßnahme, die ich nicht erlernt habe, kann ich trotzdem ja möglicherweise beherrschen. Ja, aus welchen Gründen auch immer, Selbststudium, irgendwie Emergency Room gucken oder so, ich weiß es nicht, YouTube-Video, keine Ahnung, dann wäre ich ja wieder raus.
Ja, ich halte die Diskussion weitgehend für theoretisch, denn man muss natürlich auch sehen, also selbst wenn die Maßnahme nur in Anführungszeichen beherrscht wird, obwohl sie nicht Gegenstand der Ausbildung war, dann würde das zumindest für eine Rechtfertigung nach 34 StGB reichen. Maßnahmen, die tatsächlich in der Notsituation durchgeführt wurden und die da auch funktioniert haben, bei denen also der Patient jedenfalls nicht geschädigt wurde, waren eigentlich nie ein Problem.
Okay, dann müssen wir uns, Markus hat es schon gesagt, müssen wir uns ein bisschen dem Tatbestandsmerkmal beherrschen widmen. Was versteht Seht ihr darunter? Was heißt denn jetzt eine Maßnahme beherrschen? Gilt es dann quasi schon als Beweis des Gegenteils, wenn es zu einem Behandlungsfehler kam? Markus, oder wie siehst du diesen Begriff des Beherrschens?
Also ich sehe den Begriff des Beherrschens schon relativ streng, der sehr hohe Voraussetzungen an die theoretischen, aber auch praktischen Fähigkeiten des Notfallsanitäters stellt. Ich würde sagen, ein Beherrschen Ja, die Gesetzesbegründung geht davon aus, beherrscht wird eine Maßnahme nach den allgemeinen Maßstäben beruflicher Bildung, wenn sie auf der Basis sicheren theoretischen Wissens praktisch sicher angewendet werden kann. Ja, das heißt, durch die Anwendung der Maßnahme darf dem Patienten kein höheres Risiko angedeiht werden, als das Nichtanwenden bietet. Ja, das heißt, der Notfallsanitäter, nach meinem Verständnis, muss diese Maßnahme können. Er muss den Anwendungsbereich der jeweiligen Maßnahme kennen. Er muss die Risiken und Nebenwirkungen kennen und auch die Risiken und Nebenwirkungen zu einem hohen Prozentsatz sicher in den Griff bekommen können. Nur dann kann ich davon ausgehen, dass eine Maßnahme praktisch sicher angewendet werden kann und für den Patienten kein erhebliches Risiko darstellt.
Thomas, gehört zum Beherrschen auch die richtige Indikationsstellung? Also das ist ja ein Begriff, der ist ja erstmal maßnahmenbezogen. Mhm. Aber um eine Maßnahme quasi in die richtige Schublade zu greifen, muss ich ja erstmal die richtige Arbeitsdiagnose stellen und ich muss die richtige Indikation stellen. Also sage, ja, das passt, diese Maßnahme ist jetzt Standard bei dieser Arbeitsdiagnose, deswegen mache ich das. Also müssen wir den Begriff weiter verstehen oder tatsächlich, so wie Markus es jetzt auch schon auf die Maßnahme bezogen beschrieben hat, isoliert auf die Maßnahme betrachtet. Also mit anderen Worten, Hauptsache er kann die Maßnahme, er beherrscht sie. Ob sie jetzt die richtige in dem Fall war, das spielt jetzt hier keine Rolle.
Also ich habe Markus eigentlich so verstanden, dass er das auch mit umfasst sieht und so würde ich es auch sehen. Zum sicheren Beherrschen gehört zunächst in der Theorie Indikationen kennen, Kontraindikationen kennen und den Ablauf der Maßnahme theoretisch kennen. Also wissen, welches Material brauche ich, wo muss ich was wie tief einführen im Zweifelsfall. Und das ist der theoretische Bereich. Und dann gehört zum Kennen auch die praktische Umsetzung, dass ich weiß, wie gehe ich denn praktisch vor und dass ich auch die subjektive Sicherheit habe, das kriege ich hin. Das wird im Zweifelsfall im üblichen Bereich in der beruflichen Bildung bedeuten, dass man gelernt hat, Indikation, Kontraindikation, Materialien, Durchführung, dass man das am Modell oder unter Aufsicht mal gemacht hat und sicherlich nicht nur einmal und dass man sich so die Handlungssicherheit erworben hat, dass man sagt, ja, das kriege ich hin. Den Zugang kann ich legen, die Intubation kann ich durchführen, die Thoraxdrainage, die kann ich anlegen, da bin ich mir sicher, ich weiß, an welcher Stelle, in welchem Winkel, wie tief, stumpf ich da vorgehe und was ich dann da mache.
Ja, wo wir jetzt gerade, übrigens, ich hatte Markus auch so verstanden, ich wollte es nur noch mal auf den Punkt pointieren. Was mich jetzt da natürlich noch interessiert ist, wenn wir dann ja gerade an so Themen wie ja, medikamentöse Therapie denken, also dass da jetzt zum Beispiel eine Analgesie oder so durchgeführt wird, ist das noch was, wo man sagen kann, ja, das kann man beherrschen oder hat das dann einen so hohen Komplexitätsgrad, dass man einfach sagen muss, also das wird es wohl nicht mehr sein, weil ne, dafür haben ja Ärzte auch eine relativ lange Ausbildung genossen. Oder meint ihr, das ist punktuell durchaus denkbar, eine bestimmte Pharmakotherapie durchzuführen, eine Narkose einzuleiten? Markus?
Punktuell würde ich sagen, ja, kann ich mir das wohl vorstellen. Setzt natürlich, und ich gebe dir vollkommen recht, das ist sicherlich eine der komplexeren Maßnahmen im Vergleich zur Anlage von dem peripher venösen Zugang, wo natürlich auch das Risiko, das damit einhergeht, ein Stück weit überschaubarer ist, ist es bei einer Pharmakotherapie sicherlich auch ein Stück weit unwägbareres Risiko. Du hast die Ausbildungszeit von Ärzten angesprochen, die in dem Rahmen biochemische Vorgänge etc. lernen, die an gewisse biochemische Kaskaden herangeführt werden, was natürlich dann auch sich in der Medikamenten-, also in der Pharmakotherapie widerspiegelt. Das ist beim Notfallsanitäter sicherlich je nach Schule auch ein Stück weit so, aber nicht in der Tiefe, dass man hier wirklich sagen könnte, eine Pharmakotherapie per se ist einem Notfallsanitäter zuzumuten, beziehungsweise wird vom Notfallsanitäter beherrscht. Tatsächlich würde ich davon ausgehen, wenn es sich um eine Pharmakotherapie in einem überschaubaren Rahmen handelt, die häufig durch den Notfallsanitäter auch angewendet werden kann und die ja vielleicht auch unter ärztlicher Aufsicht erlernt hat, denke ich wohl, dass man auch hier den Grad des Beherrschens erreichen kann als Notfallsanitäter. Ja, es setzt aber natürlich deutlich mehr voraus, als es einfach nur in der Schule mal gehört zu haben, mal die Indikationen, Kontraindikationen, Wechselwirkungen gelernt zu haben, sondern tatsächlich das auch in der Praxis nachgewiesen zu haben, dass man es beherrscht, auch mit einem gewissen Komplikationsgrad konfrontiert worden zu sein, hier auch zu schauen, reagiert man denn auch adäquat auf etwaige Komplikationen?
Also da muss ich auch sagen, da bin ich selbst auch, um offen zu sein, sehr, sehr skeptisch, weil zu dem Beherrschen, da wird natürlich auch gerade im Bereich der Pharmakotherapie sicherlich die Erfahrung dazu zählen. Also wie heißt es so schön, Lernen lebt von Wiederholung. Also wie reagieren bestimmte Patienten auf bestimmte Arzneimittel? Und hier sind wir ja immer noch in einer Ausnahmevorschrift. Ja, also eigentlich soll ein Notfallsanitäter das ja nicht machen. Das ist ja eigentlich der gesetzgeberische Wille, aber in bestimmten Situationen eben doch. Von daher, ja, also glaube ich, bei der Pharmakotherapie, anders als bei diesen von dir zunächst mal genannten, Thomas, ja, sagen wir mal, eher handwerklichen Dingen, da wird man sicherlich eine etwas größere Zurückhaltung üben müssen, um diesen Beherrschungsgrad zu erreichen. Das führt uns aber jetzt schon tatsächlich zum nächsten Punkt, nämlich auch das muss kumulativ vorliegen. Die Maßnahmen jeweils, also jede einzelne Maßnahme muss erforderlich sein, um Lebensgefahr oder wesentliche Folgeschäden von der Patientin oder dem Patienten abzuwenden. Und Thomas, da hattest du ja schon gesagt, das ist letztlich das, wie wir es ja schon aus 34 StGB kennen.
Ja, genau. Also letztlich sind das die Voraussetzungen des rechtfertigenden Notstands oder, wie man es beim Rettungsassistenten gekannt hat, der Notkompetenz, nicht an einen bestimmten Katalog gekoppelt, aber eine Situation, die tatsächlich in der tatsächlichen Lebensgefahr abgewendet werden muss oder das Eintreten eines schweren Gesundheitsschadens. Ich denke, gerade auch, um vielleicht nochmal auf den Bereich der Pharmakotherapie zurückzukommen, da wird man schauen müssen, worum es denn letztlich geht. Es gibt ja doch einige Pharmaka, die in einer Notfallsituation sehr überschaubare Kontraindikationen haben, die auch einen vergleichsweise breiten therapeutischen Bereich haben. Wenn man im Bereich der Schmerzmedikation ans Ketamin denkt, wenn man an die Vernebelung von Medikamenten im beispielsweise im obstruktiven Atemnotfall denkt, wenn man an die Glukosegabe denkt, wenn man vielleicht an eine Blutdrucksenkung denkt, wenn die denn überhaupt indiziert ist. Das sind alles Medikamente, deren Dosierung und auch deren Indikationen und Kontraindikationen im Notfall einigermaßen überschaubar sind. Eine Narkoseführung würde, denke ich, regelmäßig die Kompetenzen eines durchschnittlichen Notfallsanitäters überschreiten. Und sicherlich ist beispielsweise auch eine differenzierte Antiarrhythmikatherapie nichts, was man üblicherweise als Notfallsanitäter erlernt hat und beherrscht. Da kann man sich dann ja teilweise auch tatsächlich am Pyramidenprozess oder an verschiedenen Standardarbeitsanweisungen oder SOPs orientieren, in denen das auch so ein bisschen algorithmisiert ist.
Jetzt müssen wir ja, glaube ich, auch ja ganz, ganz ehrlich sein. Wir reden ja immer noch im Moment über das Thema Strafrecht. Und Strafrecht ist ja bekanntermaßen das schärfste Schwert, das der Rechtsstaat zur Verfügung hat. Also wir reden ja tatsächlich darüber, macht sich jemand strafbar. Aber das, was wir hier sehen, dass eben jetzt ein Notfallsanitäter bestimmte Maßnahmen erlaubtermaßen durchführen kann, das hat ja dann aber auch noch andere Dimensionen, nämlich zum Beispiel die zivilrechtliche Dimension, also die Frage, inwieweit hat denn ein Patient Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche gegen den Notfallsanitäter, wenn es denn im Rahmen der Durchführung dieser Maßnahme zu einem Behandlungsfehler kommt. Und da stellt sich mir jetzt tatsächlich jetzt anknüpfend an das, was wir bisher gesagt haben, ja schon die Frage. Wir haben zwar gesagt, ja, also ich mache mich in einem bestimmten Zeitfenster nicht strafbar, aber zivilrechtlich ist es ja sicherlich so, dass ab einem bestimmten Punkt, gerade bei den Situationen, die wir hier haben, Lebensgefahr, wesentliche Folgeschäden, dass sich doch immer sehr, sehr schnell die Frage stellen wird, entspricht es noch dem medizinischen Standard, dass das zum Beispiel ohne Notruf, nicht ohne Notruf, sondern ohne Notarztruf vonstatten geht. Also gehört es nicht zum Standard, dass ein Notfallsanitäter in solchen Situationen versucht, einen Notarzt herbeizukriegen? Wie seht ihr das, Markus?
Vielleicht? Ja, also ich sage es mal so, auch hier, Zitat aus der Gesetzesbegründung, das eigenverantwortlich, das heißt unter Übernahme der vollständigen Haftungsverantwortung. Hier hat der Gesetzgeber schon klar gemacht, dass er die Haftungsverantwortung nicht nur strafrechtlich, sondern hier allgemein gehalten, somit gehe ich auch davon aus, dass hier zivilrechtlich drunter zu verstehen ist, vollständig bei dem Notfallsanitäter sieht. Ja, und dann ist der Notfallsanitäter, wenn er alleine eigenverantwortlich tätig wird, dem Behandler aus den Paragraphen 630a fortfolgende BGB gleichzustellen. Er ist der Behandelnde, er schuldet die versprochene Behandlung lege artis. Ja, Paragraph 630.
Markus, da sind wir jetzt genau bei der spannenden Frage. Was ist denn dieser Standard? Also die Rechtsprechung geht ja im Zivilrecht, also wenn es um Behandlungsfehler und so geht, bisher ja immer davon aus, wenn jemand im Prinzip mit den Profis mitspielen will, also in dem Fall, wenn er hier Maßnahmen ausführt, die normalerweise Ärzten vorbehalten sind, dann muss er halt auch diesen Standard gewährleisten. Seht ihr jetzt durch 2a Notfallsanitätergesetz eine Absenkung dieses Maßstabs? Also mit anderen Worten, geht das, dass es jetzt ein Notfallsanitäter ist, der diese Maßnahme durchführt, letzten Endes dann auch auf Kosten des Standards? Oder muss es dann dabei bleiben, zu sagen, nee, der maßgebliche Standard, der hier zu liefern ist, Markus, du sagtest gerade ja zu Recht, eine Behandlung lege artis, und das ist normalerweise ja Facharztstandard im Zivilrecht. Ist das das, was auch hier ein Notfallsanitäter liefern muss, also übertragen? Er muss mindestens so gut sein wie ein durchschnittlicher Notarzt, wenn er die Indikation stellt, wenn er die Therapie durchführt und das alles eigenverantwortlich. Thomas, was meinst du?
Ja, ich denke, man wird, letztlich wird es darauf hinauslaufen. Ich denke, man wird den Standard eines Notfallsanitäters ansetzen müssen, denn auch der Facharztstandard richtet sich ja nach der jeweiligen Fachrichtung, die da tätig ist. Also wenn beispielsweise ein Facharzt für Urologie in der Notfallmedizin tätig ist, dann muss er letztlich auch, muss man quasi zweizeitig prüfen, einerseits, welche Maßnahmen wären jetzt tatsächlich in diesem Bereich tätig gewesen? Und zum anderen, was kann man von seinem Facharztstandard entsprechend verlangen? Natürlich allenfalls noch die Frage eines Übernahmeverschuldens stimmt. Ich denke, man wird prüfen müssen, was wird man von einem Notfallsanitäter in dieser Situation verlangen können? Da aber ja das Erlernen und Beherrschen der Maßnahme Voraussetzung ist, wird das letztlich im Bereich des Facharztstandes rauskommen.
Markus, du hast ja damals noch in deiner anwaltlichen Praxis auch ja häufig mit dem Thema Arzthaftung zu tun gehabt. Wie sieht denn die Realität von einem Zivilgericht aus, wenn es um Behandlungsfehler geht? Wird man da als Gutachter Notfallsanitäter laden oder wird man da nicht wahrscheinlich doch eher Notarzt holen, der dann einfach ganz abstrakt sagt, das ist der Standard. Völlig egal, wer ihn liefert.
Der wäre zu. Ich gehe stark davon aus, dass das auf den Notarzt hinauslaufen wird, beziehungsweise zumindest auf einen Arzt hinauslaufen wird. Ja, das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, um aus der anwaltlichen Praxis zu sprechen, wie fachkundig das Gericht in den notfallmedizinischen Aspekten ist und auch was die Berufsbilder in der Medizin angeht. Ja, was man sich vorstellen könnte, wäre, dass man tatsächlich jemanden von einer Rettungsdienstschule, Schulleiter zum Beispiel und so weiter, aus ähnlichem Beritt, hinzuzieht, ne, um einfach den Notfallsanitäterstandard zu entwickeln und gleichzeitig das Ganze nochmal ärztlich bewerten lässt, ob es denn auch nach § 630a Absatz 2 den allgemein anerkannten fachlichen Standards genügt, was hier an Maßnahmen eingeleitet wurde.
Du würdest also, wenn ich dich richtig verstehe, für ein Absenken des Standards plädieren. Also du würdest nicht beim objektiven Standard, Facharztstandard oder halt hier Notarztstandard bleiben, sondern du würdest sagen, nee, für mich ist maßgeblich, was man von einem durchschnittlichen Notfallsanitäter verlangen kann, weil der Behandlungsvertrag wurde auch nur mit Notfallsanitäter abgeschlossen. oder letztlich mit der Hilfsorganisation vertreten dann oder durchgeführt die Maßnahme dann durch Notfallsanitäter. Habe ich dich da richtig verstanden oder
Nein.
würdest du trotzdem bei dem medizinisch-wissenschaftlichen Standard bleiben?
Auf jeden Fall. Ja. Also eine Absenkung des Standards sehe ich hier nicht. Ja. Tatsächlich wäre es für mich vom praktischen Doing her im Rahmen einer zivilrechtlichen Bewertung sicherlich interessant, die Frage aufzuwerfen, aber da stimme ich ein Stück weit auch in das hinein, was Thomas vorhin sagte zum Thema Übernahmeverschulden. Hätte der Notfallsanitäter von seiner Ausbildung her diese Maßnahme überhaupt durchführen können und dürfen? Oder hätte der Notfallsanitäter hier schon sagen müssen, nein, diese Maßnahme kann ich gar nicht durchführen, bevor ich mir Gedanken drüber mache, ob sie auch dem fachlichen Standard entspricht?
Aber auf die Frage, dass ich meine, das ist halt Übernahmeverschulden, das ist eine typische strafrechtliche Kategorie, auf die Kategorie kommt es doch überhaupt gar nicht mehr an, wenn ich sage Facharztstande, da hat es halt nicht geliefert. Warum ist doch egal. Also diese Übernahmegeschichte brauche ich doch letztlich nur im subjektiven Fahrlässigkeitsmaßstab im Strafrecht. Also hier wäre ja dann, und ich glaube, das können wir jetzt dann ja auch so zusammenfassen, also das dicke Brett bei dem Thema ist immer noch, es mag zwar sein, dass ich mich dann nicht strafbar mache, aber der Patient, der hat immer noch letzten Endes einen Anspruch darauf, dass er so behandelt wird, wie ihn ein durchschnittlicher Notarzt behandelt hätte. Und jetzt müssen wir vielleicht auch noch zum Ende hin noch über ein anderes Thema reden. Wie sind denn Notfallsanitäter überhaupt abgesichert? Also wir haben ja vorhin gesagt, ne, der Notfallsanitäter ist in der Haftung. Wie sieht das denn in der Praxis aus, Markus? Wie darf ich mir das vorstellen? Das heißt also, der Notfallsanitäter braucht dann eine Versicherung oder wie läuft das?
Ja, der Notfallsanitäter hat ja in der Regel einen arbeitsrechtlichen Freistellungsanspruch gegen seinen Arbeitgeber, so er denn angestellt ist. Es gibt ja auch einige wenige Notfallsanitäter, die im Bereich von Freelancer-Tätigkeiten aktiv werden und ihre Dienste quasi auf dem Markt frei anbieten. Da würde ich auf jeden Fall für eine entsprechende haftungsrechtliche Absicherung plädieren wollen. Beim Notfallsanitäter, der bei einem Dienstleister angestellt ist, egal ob jetzt Hilfsorganisation oder Privatunternehmen, der hat zunächst mal gegen seinen Arbeitgeber einen Freistellungsanspruch, sodass der Arbeitgeber ihn von Schadenersatzforderungen Dritter, hier der Patienten, freizustellen hat.
Ja, aber nicht vollumfänglich, ne? Also da gibt es ja diese komische Drei-Stufen-Theorie vom Bundesarbeitsgericht, wo die ja
genau
sagen, naja, kommt drauf an, wie fahrlässig du da gehandelt hast. Also so in jedem Fall garantiert, dass ich da raus bin, ist es ja nicht, oder?
Nein, nein. Also ich würde tatsächlich sagen, ich meine, auch diese Drei-Stufen-Theorie des Bundesarbeitsgerichts ist ja mit einer Deckelung versehen. Wenn ich mich recht erinnere, waren das gedeckelt auf 3 Monatsgehälter. Kann der Arbeitgeber Regress nehmen. Ja, und dann stimme ich wieder in das Problem, in den alten Problempunkt des Beherrschens ein. Ja, wenn ich eine Maßnahme durchführe, die ich vielleicht nicht beherrsche, wenn sich das im Verfahren herausstellen sollte, dann stellt sich auch die Frage, welcher Fahrlässigkeitsmaßstab ist hier anzulegen? Und dann wiederum die Frage aufzuwerfen, in welches Haftungsrisiko begebe ich mich als Notfallsanitäter auch gegenüber meinem Arbeitgeber?
Thomas, du bist ja auch Beamter. jetzt ist es ja so, also die Gerichte in Baden-Württemberg, die Oberlandesgerichte sagen ja schon, der Notarzt ist kein Amtsträger, also der unterfällt nicht der Amtshaftung. Von daher, also das, was Markus gesagt hat, das lässt sich natürlich dann auch für den Notfallsanitäter in Baden-Württemberg so übertragen. Aber wie sieht es denn in vielen anderen Bundesländern aus, wo die Tätigkeit im Rettungsdienst sowohl des Notarztes als auch der Notfallsanitäter als hoheitliche Aufgabe ausgestaltet ist und die dann Amtshaftung haben. Was für Unterschiede gibt es denn da zu dem, was Markus jetzt gerade für den Bereich, wo das nicht gilt, beschrieben hat?
Im Ergebnis wird sich da wahrscheinlich nicht sehr viel ändern. Da, wo tatsächlich die Notärzte und auch die Mitarbeiter im Rettungsdienst Beamte im haftungsrechtlichen Sinne sind, sodass also die Amtshaftung eingreift, muss zunächst mal der Staat verklagt werden oder beziehungsweise in Form der Anstellungskörperschaft. Aber auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit einen Regress zu nehmen. Und damit stellt sich dann natürlich auch in diesem Bereich wieder die Frage, ähnlich wie bei der Drei-Stufen-Theorie im Arbeitsrecht, war das jetzt fahrlässig oder war es möglicherweise sogar grob fahrlässig?
Hm. Also, aber im Grundsatz der Unterschied dann der, ich kann zumindest erstmal nicht unmittelbar in Anspruch genommen werden, sondern wenn überhaupt, dann mein Dienstherr, also das, was eben, oder
Genau.
derjenige, der Träger des Rettungsdienstes ist, während eben zum Beispiel in Baden-Württemberg ich unmittelbar und gleich verklagt werden kann. Ja, dann da stellt sich dann natürlich auch nochmal das arbeitsrechtliche Thema. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so tief einsteigen, nur vielleicht das eine oder andere Missverständnis beseitigen. Also nur weil ich mich nicht strafbar mache, heißt es ja nicht, dass mein Arbeitgeber das trotzdem nicht gut finden kann, was ich da gerade gemacht habe. Also ist es möglich, dass ein Arbeitgeber sagt, ey, also wir haben zwar eine Haftpflichtversicherung, aber also die wollen wir jetzt auch nicht so oft in Anspruch nehmen oder da wollen wir nicht so hohe Risiken. Deswegen sagen wir einfach, arbeitsrechtlich kriegst du uns die Weisung, dass du nur bestimmte Dinge darfst. Also unabhängig jetzt von 2a Notfallsanitätergesetz. Wäre sowas denkbar, Markus?
Denkbar ist das mit Sicherheit. Ja, die Frage ist am Ende, ob hier, grundsätzlich hat der Arbeitgeber ja ein Direktionsrecht. Der Arbeitgeber kann bestimmen, wie die Mitarbeiter die Arbeit auszuführen haben, die ja wiederum als vertragliche Nebenpflicht auch die Pflicht haben, erkennbaren Schaden auch vom Arbeitgeber abzuwenden. Damit gehört natürlich auch Haftungsrisiko dazu. Inwieweit jetzt eine Dienstanweisung eines Arbeitgebers die bestimmte Maßnahmen gestattet oder sogar verbietet, hier ja tragfähig ist wahrscheinlich wieder eine Betrachtung des Einzelfalls. Ja, tatsächlich ist mir arbeitsrechtliche Rechtsprechung bekannt, die sagt, naja, eine Dienstanweisung, die gegen geltendes Recht verstößt, ist unbeachtlich. Ja. Somit hätten wir hier tatsächlich das Problem, dass man sagen würde, naja, ich kriege möglicherweise eine Maßnahme untersagt, die ich, weil ich meine Ausbildung ganz woanders gemacht habe, erlernt habe, diese auch beherrsche, weil ich sie regelmäßig ausgeübt habe, weil ich meine, dass ich einmal im Monat 2 Tage in der Klinik, in der Anästhesie mitarbeite und dort Zugänge lege, Intubationen durchführe und so weiter. Und mein Arbeitgeber untersagt mir das jetzt. Aber nach Paragraph 2a Notsan G erfülle ich die Voraussetzungen, diese lege artis auch durchzuführen.
Also
Dann würde ich.
da hätte ich jetzt meine Zweifel. Also
Ja.
wenn wir dann die ganze Zeit davon gesprochen haben, dass das ja nur eine Vorschrift ist, die nicht zur Strafbarkeit führt. Also ich will letztlich darauf hinaus, welche Rolle spielt denn auch hier jetzt die Supervision eigenverantwortlich handelnder Notfallsanitäter? Also kann zum Beispiel ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst oder ein Arbeitgeber sagen, du pass auf, also wir sind eben nicht davon überzeugt, dass du das in dem Level hinkriegst, wie wir uns das vorstellen. Und du machst das nicht, weil wir der Meinung sind, du beherrschst es eben doch nicht. Thomas, also
Ja,
wie.
also ich denke zunächst mal, es wird schwierig sein, grundsätzlich bestimmte Maßnahmen zu untersagen. Es ist zwar nicht so, wie gerne argumentiert wird, dass die Garantenstellung, die der Notfallsanitäter gegenüber seinen Patienten hat, da in irgendeinem Konflikt mit Verbotsgesetzen steht, weil auch der Garant muss nur das tun, was er tun darf. Nun ist es aber ja so, dass der Paragraph 2a Notfallsanitätergesetz tatsächlich im Rahmen des Beherrschens von Maßnahmen die Ausführung erlaubt. Und dann wird der Notfallsanitäter auch verpflichtet sein, als Garant gegenüber seinem Patienten diese Maßnahmen entsprechend durchzuführen. Und ich habe Zweifel, auch wenn ich kein Arbeitsrechtler bin, dass ein Arbeitgeber ihm das grundsätzlich wird untersagen können. Das ist Punkt 1. Punkt 2, es wird natürlich möglich sein, dass ein fachlich qualifizierter Arbeitgeber oder Mitarbeiter des Arbeitgebers, beispielsweise ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst oder wer auch immer diese Funktion bei einem Arbeitgeber wahrnimmt, sagen kann, ich habe mir nicht den Eindruck verschafft, dass du diese Maßnahmen tatsächlich beherrschst. Und bevor du mir das nicht belegen kannst oder ich davon überzeugt bin, sage ich dir, du kannst die nicht beherrschen, die Maßnahmen, und deswegen führst du sie nicht aus. Da wird man dann im Zweifelsfall in einem arbeitsgerichtlichen Rechtsstreit darüber streiten müssen und tatsächlich feststellen müssen, hat er die Maßnahmen beherrscht, dann war vermutlich diese Ausübung des Direktionsrechts fehlerhaft beziehungsweise unzulässig, oder hat er sie nicht beherrscht und dann hatte der Arbeitgeber recht. Und als Punkt 3, wenn man auf die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung zurückschaut, da hat eigentlich fast immer der Notfallsanitäter oder Rettungsassistent gewonnen, auch in Konstellationen, wo man sagen muss, da hat das Arbeitsgericht Bundesgericht vermutlich rechtlich nicht so ganz recht gehabt. Da wäre ich also vergleichsweise unbesorgt.
Aber das geht ja schon so ein bisschen, wenn wir das jetzt mal mit dem medizinischen Bereich vergleichen. Also nehmen wir mal einen Assistenzarzt. Also wann der was machen darf, das bestimmt er doch nicht selber, wenn er der Meinung ist, ich beherrsche es oder nicht. Wenn sein Oberarzt sagt, du machst es nicht und er macht es trotzdem, da ist es mindestens mal eine Abmahnung fällig. Also das finde ich jetzt, weiß ich nicht. Also da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob da quasi der Notfallsanitäter arg viel mehr Freiheiten hat als jetzt ein Assistenzarzt in der Klinik.
Die hat er nicht, aber auch dem Assistenzarzt, der ja approbierter Arzt ist und auch in Abwesenheit des Oberarztes oder Chefarztes die volle Verantwortung für seinen Patienten trägt, auch dem wird man schwerlich bestimmte Maßnahmen grundsätzlich untersagen können, dass man sagt, in unserer Klinik tut man dies und jenes nicht. Das stelle ich mir schwierig vor. Da wird man sich auch als Assistenzarzt kaum rechtfertigend darauf berufen können, wenn man sagt, diese Maßnahme wäre fachlich geboten gewesen und du müsstest sie eigentlich auch beherrschen als Assistenzarzt. Dein Arbeitgeber hat es dir aber untersagt. Also da wird man sich kaum drauf stützen können.
Ja, aber ich könnte jetzt natürlich schon sagen, hier, pass auf, du musst halt einen Notarzt rufen. Punkt.
Ja klar, aber dann stellt die ganze Regelung des 2a setzt ja immer darauf, dass da eine bestimmte Gefahrensituation bei dem Patienten vorliegt. Wenn die nicht so akut ist, dass man ihn jetzt unmittelbar versorgen muss, sondern das auch noch in 20 Minuten oder 15 Minuten oder 30 Minuten möglich ist, dann muss man sich natürlich schon fragen, ob das denn überhaupt eine Situation ist, in der die Maßnahmen erforderlich sind in diesem Moment, um eine Lebensgefahr abzuwenden. Wenn ich auf den Notarzt warten kann, dann werden sie meistens nicht erforderlich sein in diesem Sinne.
Genau, das war jetzt nochmal der Punkt, auf den ich durch raus wollte. Da spielt letzten Endes ja dann doch wieder die Frage eine große Rolle. Ist ein Notarztruf zeitlich noch in Ordnung? Also der Notarztruf ist jetzt nach 2a nicht per se überflüssig, sondern er ist eben im Hinblick auf die Erforderlichkeit der Maßnahme manchmal eben dann doch sogar häufig erforderlich, wenn nicht strafrechtlich, dann zivilrechtlich. Aber gut. Also, wir wollen ja jetzt auch gar nicht allzu lang noch da reingehen, aber wir haben, denke ich, gesehen, mit der Norm sind doch einige spannende Fragen aufgekommen, sei es jetzt strafrechtlicher Natur, sei es zivilrechtlicher, haftungsrechtlicher Natur oder auch arbeitsrechtlicher Natur. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch, dass ihr heute hier dabei wart. Und ja, vielleicht machen wir im halben Jahr oder in einem Jahr nochmal eine Runde und schauen mal, was die Praxis so gebracht hat. In diesem Sinne, lieber Thomas, lieber Markus, herzlichen Dank.
Gerne.
Danke, Andreas. War schön, dabei zu sein.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.